Einige von euch wissen, dass ich freiberuflich tätig bin als Wald- und Erlebnispädagoge und im Rahmen dessen veranstalte ich Ferienspiele immer wieder. Und Bestandteil dieser Ferienspiele ist eigentlich immer Hüttenbau. Das ist eine meiner großen Leidenschaften und ich baue selber gerne Hütten, also mit Anspruch, ja, in dem man auch übernachten kann und solche Dinge. Und an einem dieser Ferienspiele war meine kleine Tochter Lina dabei, die ja gar nicht mehr so klein ist. Die kommt nächstes Jahr schon in die 4. Klasse. Ich denke, wow. Okay, aber damals war sie noch kleiner. Und ich baute da so vor mich hin. Und sie sagte, ja, ich möchte jetzt auch eine Hütte bauen. Ich sage, ja, gut, war prima. Und so relativ nah da bei mir. Und als ich wieder hinguckte, saß sie auf dem Boden. Ich meine, sie hätte ihr Essen ausgepackt und hatte um sich einfach ein paar Stöcke gelegt, so im Viereck. Und sie saß da, das war für mich ein himmlisches Bild, sie saß da, als wäre sie wie in einer Burg mit ganz dicken, hohen Mauern. So saß sie da und war einfach nur selig. Das heißt, ihre Grenzen, die haben wunderbar funktioniert, die sie sich da gebaut hat. Und das war echt ein ganz, ganz schönes Bild, was sich mir eingeprägt hat. Wenn es heute um Nehemia geht und ihr nachher aus dem Gottesdienst oder hier aus der Kirche rausgeht und einer fragt euch, Mensch, heute ging es doch um Nehemia, wer war denn Nehemia? Da würde es mir reichen, wenn ihr euch merkt, Nehemia war der Typ, der die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut hat. Alles andere ist jetzt hier Schmuckwerk. Aber wenn ihr das euch merkt, dann habt ihr Nehemia schon im Kern wiedergegeben. Denn da hat er Geschichte geschrieben und dieser Geschichte wollen wir uns heute widmen. Ja, ganz kurz zur Einordnung, geschichtlichen Einordnung. Also wir machen so ein bisschen Geschichtsunterricht jetzt, was Nehemia angeht, in welchem Kontext diese Geschichte stattfindet. Die Geschichte im Buch Nehemia beginnt 445 vor Christus und Nehemia lebt als Jude im ehemaligen Exil. Exil, das ist ein Ort, an dem man sich fern der Heimat unfreiwillig aufhält. Unfreiwillig deswegen, weil Nehemias Vorfahren 142 Jahre zuvor dorthin, also die mussten erleben, dass Jerusalem erobert wurde und zerstört wurde und von dem König Nebukadnezar. Und ein Großteil der Bevölkerung wurde daraufhin gefangen weggeführt. Und dieses Geschehnis war zugleich der Untergang des Reiches Juda. 48 Jahre später, 539 vor Christus, eroberte der Perserkönig Kyros das Königreich Babel und erlässt im darauffolgenden Jahr ein Edikt, das die Freizügigkeit der Juden bestimmt. Das heißt, die Juden waren frei, wieder das Land zu verlassen, was ja dann da Persien war zu dem Zeitpunkt. Und noch im selben Jahr machten die ersten Exulanten sich auf den Weg nach Jerusalem zurück. Das ist so diese Geschichte. Und genau dieses Edikt, dieser Erlass vom König Kyros, das beendete diese sogenannte babylonische Gefangenschaft. Nennt man so. Das ist eben dieser Teil der Geschichte, wo die Israeliten in Babel gefangen waren oder dorthin weggeführt wurden. Sie waren aber in dem Sinne nicht gefangen, sondern sie haben sich eingegliedert in das babylonische Reich. Sie hatten auch Posten inne, also sie waren Teil der Gesellschaft. Sie waren jetzt nicht irgendwie Sklaven oder so, aber sie waren eben letztlich nicht freiwillig da. Deswegen Exil. 93 Jahre wiederum danach beginnt unsere Geschichte. Die Eltern Nehemias sind offensichtlich nicht nach Juda zurückgekehrt, sondern in Persien geblieben. Und so wird Nehemia in Persien geboren und erlebt am königlichen Hof in Susa. Das ist die Hauptstadt Persiens. Und Persien wird zu dieser Zeit von Artaxerxes regiert. So, das waren jetzt noch ein paar Zahlen, ein bisschen Geschichte. Also ich musste mich schon intensiv damit, ich mag ja lieber Themenpredigten. Aber bei solchen Predigten ist halt einfach auch schön, man taucht ein bisschen ein. Und manche Dinge waren für mich einfach auch sehr, sehr interessant. Aber eine kleine Stichfrage zu dem, was ich gesagt habe. Wie hieß denn nochmal der König, der Jerusalem erobert und zerstört hat? Weiß das jemand noch? Vielleicht einer von den Jugendlichen? Ja, ich predige ja ganz besonders für euch heute. Nee, weiß keiner? Dann müssen wir Birgit fragen. Doch, wer? Ja. Nebukadnezar, super, toll, prima. Also Nebukadnezar hieß der. Merkt euch einfach nicht Günther Netzer, sondern Nebukadnezar, okay? Ja, Nehemia war Mundschenk des Königs und das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass er da so mit diversen Getränken rumhantiert hat, hier Cola, Fanta, Bier, oder dass er so jemand war, der bloß darauf achtete, dass der König nicht vergiftet wurde. Nee, Mundschenk, und das würde man so auch gar nicht wissen, das war ein sehr verantwortungsvoller Posten. Nehemia hatte die Stellung als Mundschenk als eines hohen Verwaltungsbeamten und war einer der obersten Berater des Königs. Dementsprechend war er ein privilegierter und wohlhabender Mann. Ich lese die ersten Verse, Kapitel 1 des Buches Nehemia. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Was war das für ein Typ, der Nehemia? Nehemia war ein patriotischer Staatsmann, ein Leader, einer, der voranging, einer, der Verantwortung übernahm. Und so ist er auch im Persischen Reich nach oben gekommen. Er war ein Mann des Gebetes, dem die Sache und das Reich Gottes am Herzen liegt. Und als er auf seinen Bruder Hanani trifft und fragt er ihn, wie es den Juden geht, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrt sind. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit, wie es Jerusalem und seinen Bewohnern geht. Und man könnte sich fragen, warum? Er lebt im Ausland und hat da eigentlich genug zu tun, hat sich prächtig eingegliedert. Warum interessiert er sich so für Jerusalem? Dazu muss man wissen, dass für Nehemia als Jude Jerusalem nicht nur irgendeine Großstadt ist, wie für uns heute Berlin oder London, sondern Jerusalem, das ist die ewige Stadt des Judentums. Das ist das geografische Zentrum des jüdischen Glaubens. Im Psalm 132 heißt es, denn der Herr hat Zion erwählt, Zion, das ist Jerusalem, denn es gefällt ihm und es gefällt ihm, dort zu wohnen. Der jüdische und auch der christliche Glaube ist untrennbar mit Jerusalem verbunden, wie es im Psalm 122 heißt, wünschet Jerusalem Glück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Und das finden wir in dem Psalm ganz oft, dass der Blick auf Israel, auf Jerusalem gerichtet ist. Jerusalem ist nicht nur für die Juden, sondern auch für uns Christen der heiligste Ort auf dieser Erde. Also ich persönlich weiß nicht, ob es ein himmlisches Berlin oder London oder Paris geben wird. Aber ein himmlisches Paris würde ich mich sehr freuen. Aber ich weiß, dass es ein himmlisches Jerusalem geben wird. Und ich kenne sogar einige Details, wie es da aussehen wird. Und bevor ihr jetzt denkt, es ist ein großer Prophet in unserer Mitte aufgestanden, das könnt ihr nachlesen in Offenbarung 21 und 22. Als gottesfürchtiger Jude ist Nehemia an der Sache Gottes und damit einhergehend an Jerusalem und seinen Bewohnern interessiert. Und was bekommt Nehemia zu hören? Er bekommt zu hören, dass die Mauern zerstört sind und dass die Tore mit Feuer verbrannt sind. Die Mauern stehen für Schutz, sie stehen für Stärke. Diese paar Stöcke, die meiner Tochter Lina da im Wald Schutz gegeben haben und irgendwie eine Geborgenheit, die haben die Bewohner in Jerusalem nicht gehabt. Die Mauern waren zerstört. Und die Tore, das sind Orte, in denen in alter Zeit Recht gesprochen wurde. Das heißt, Jerusalem liegt da nieder, ohne Recht, ohne Ordnung, ohne Schutz, ohne Ehre. Und das tut Nehemia weh. Und Nehemia setzt sich und er weint und er betet und er fastet. Das ist seine Reaktion auf diese Nachricht. Er fand es nicht nur schade, was da in Jerusalem los ist und was die Bewohner erleiden, sondern es betrifft ihn, es hat ihn betroffen gemacht. Er hat auch nicht gesagt, ach die Armen. Wir sind an jedem Tag mit so vielen Nachrichten konfrontiert. Unter Umständen bekommen wir an einem Tag so viele Nachrichten und so viel von der Welt mit, wie ein ländlicher Bewohner im Mittelalter im ganzen Leben. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei dahingestellt. Aber wie viele von diesen Nachrichten betreffen uns denn überhaupt in dem Sinne, dass sie überhaupt uns etwas angehen, dass überhaupt so in unserem, das denkt, Mensch, irgendwie betrifft mich das im weitesten Sinne, würde man sagen, vielleicht 10%. Und wie viele von diesen 10% sind denn Nachrichten, die uns betroffen machen, die in uns Betroffenheit auslösen? Ich denke, wir kennen es sehr gut, von Nachrichten nicht betroffen zu sein, und das muss letztlich auch so sein, wir können nicht von allen Nachrichten betroffen sein. Aber es hat mich zu der Frage geführt, kennen wir das überhaupt, dass wir betroffen sind von einer Nachricht oder von einem Geschehnis, das wir mitbekommen, dass wir wirklich Betroffenheit erleben. Und ich habe mich auch gefragt, kann man Betroffenheit produzieren? Und ich denke, ja. Wenn wir eine Führung durch ein ehemaliges Konzentrationslager machen, dann wird das in uns Betroffenheit auslösen, dann werden wir Betroffenheit haben. Wenn wir eine Spendengala sehen, zum Beispiel Herz für Kinder, und das entsprechend mit Bildmaterial aufbereitet ist, dann werden wir da als normaler Mensch, sag ich mal, Betroffenheit verspüren und irgendwie auch den Drang zu helfen oder irgendwas zu tun. Aber das ist ja nicht die Art von Betroffenheit, die Nehemia hier durchlebt. Denn diese Betroffenheit, die Nehemia in diesem Moment hat, die ist von Gott gewirkt. Und die kann man nicht produzieren. Gott macht Menschen betroffen, um ihnen mitzuteilen, das jetzt betrifft dich. Und dann spürst du das. Und dann tut das weh. Und dann ist das eine ganz intensive Geschichte. Das kann überall und zu jedem Zeitpunkt passieren. Das kann sein, wir schauen Fernsehen oder gucken einen Film oder wir blättern eine Zeitung durch und sehen irgendwelche Bilder in der Zeitung. So ist es Reinhard Rehberg ergangen. Er hat das mal erzählt. Er hat in einer Zeitung ein Foto gesehen, ich meine von einem moldawischen Mädchen, und das hat ihn so betroffen gemacht. Das hat ihn so betroffen gemacht. Das hat ihn nicht losgelassen. Also aus dem Foto sprach Elend und Leid und Hunger, und also das hat ihn so tief angerührt. Mittlerweile gibt es also Reinhard Rehberg ist der Leiter der Vignette Speyer, viele kennen ihn. Mittlerweile gibt es eine Moldawien-Arbeit, ich weiß nicht viel darüber, ich nehme an, Sie dienen den Armen dort. Gibt es schon eine Gemeinde oder so? Ja, also Reinhard Rehberg ist richtig eingestiegen in diese Moldawien-Arbeit. Das heißt, Gott hat ihn betroffen gemacht, weil er etwas mit ihm vorhatte. Weil er ihm sagen wollte durch dieses Foto, das betrifft dich. Er hat mit ihm sein Herz geteilt in diesem Moment. Und wir dürfen mal ganz ehrlich sein und fragen, spiele ich eine Rolle in Gottes Plänen? Ich denke, Betroffenheit ist der erste Schritt dazu, dass Gott uns eine Rolle in seinen Plänen gibt. Ich sage es nochmal, weil das eine der Hauptaussagen der Predigt ist. Betroffenheit ist der erste Schritt dazu, dass Gott uns eine Rolle in seinen Plänen gibt. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, oder wir dürfen ganz ehrlich werden und uns fragen, spiele ich denn so eine Rolle in Gottes Plänen oder spielt Gott eine Rolle in meinen Plänen? Und wenn Gott eine Rolle in meinen Plänen spielt immer wieder, dann ist das so eine Sache. Dann müssen wir Gott bitten, dass er unsere Pläne segnen möge. Und das geht manchmal gut, manchmal nicht so. Der große Vorteil an den Plänen Gottes ist, Gott segnet immer seine eigenen Pläne. Gottes Pläne gehen nicht schief. Gott sagt zu Hiob, Hiob sagt zu Gott, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Diese Erkenntnis bringt uns ein ganzes Stück weiter, denn wenn wir eine Rolle in diesen Erfolgsplänen Gottes spielen, wenn Gott uns eine Rolle in seinen Plänen gibt, dann spielen wir in einer Erfolgsgeschichte mit. Und Gott hatte einen Erfolgsplan. im Zusammenhang mit Nehemia, mit diesem Buch. Und sein Erfolgsplan war, dass nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft, das hat er dem Propheten Jeremia offenbart, die Entronnenen wieder zurückkehren und Jerusalem Wiederherstellung erfährt. Das war Gottes Plan. Gott ist sehr konkret in seinen Zeitplänen, sehr konkret. Und für diesen Plan hat Gott Erbauer gesucht, so wie es in Jesaja 49 heißt, deine Erbauer eilen herbei, aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich davon machen. Gott sucht Erbauer, die sein Reich bauen. Und für diesen Plan hat er auch einen Mann nach seinem Herzen gesucht, der diesem Aufbau der Mauern vorsteht, der dieses Projekt, diese Aufgabe leitet. Und Gott hat Nehemia gefunden als einen Leiter nach seinem Herzen, den er berufen hat. Und so ist Nehemia betroffen. Wenn Gott dir eine Rolle in seinen Plänen gibt, dann ist das keine klinische Sache, sondern dann sind wir gefordert mit all unserer Leidenschaft, mit all unserer Hingabe, dann sind wir Teil des Ganzen. Aber nicht nur irgendwie Gott macht das und wir schwimmen da irgendwie mit, sondern wir sind drin. Wir sind drin. Nehemia war drin, er war betroffen. Und er legt diese Leidenschaft und diese Hingabe an den Tag. Er weint, er fastet, er betet. Er kann auch gar nicht anders. Ich lese die nächsten Verse, nämlich das Gebet Nehemias, was er betet. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte. Und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Ja, bis dahin. Nehemia verfällt nicht in Aktionismus. Er fastet und er betet. Ich denke da, wenn wir versuchen, geistliche Dinge auf einer menschlichen Ebene zu verändern zu wollen, dann ist das zum einen anstrengend, zum anderen erfolglos und zum dritten kein Zeichen von geistlicher Reife. Denn wir werden da müde bei. Und es geht hier um eine geistliche Sache. Die Israeliten erleben in dieser Zeit Gericht Gottes für ihre Untreue und für ihren Ungehorsam. Hört euch das mal an. Darum spricht der Herr Zebaoth, ist aus Jeremia. Weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt, siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie bringen über dieses Land und über seine Bewohner und über alle Völker ringsum und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Bild des Entsetzens und zum Spott und zur ewigen Wüste machen. Auch das ist unser Gott. Wir haben nicht nur einen kuscheligen Gott. Und will wegnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe, sodass dieses ganze Land wüst und zerstört liegen soll. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und darum betet Nehemia auch nicht, lieber Gott. Nehemia betet, du großer und furchtbarer Gott. Mit einem lieben Gott-Glauben kommen wir nicht weit. Genauso gut könnten wir beten, netter Gott oder lieber Onkel. Aber Gott ist nicht nett. Es gibt viele, viele Attribute, die auf Gott zutreffen, aber sicher nicht dieses. Gott ist nicht nett. Er ist freundlich. Aber nicht nett, denn nett ist harmlos. Nett ist unser Haustier, aber nicht Gott. Er ist alles andere als harmlos. Gott ist ein Gott, der zu fürchten ist, nicht im Sinne, dass wir Angst vor ihm haben müssen oder sollen, sondern er ist ein Gott, der zu fürchten ist, weil er das, was er sagt, auch so meint. Ja? Wenn wir gute Eltern sind, dann versuchen wir, das, was wir sagen, auch so zu meinen. Gott meint, was er sagt in Bezug auf seine Verheißungen und Versprechen und all der Segnungen, die wir im Wort Gottes finden, aber auch in Bezug auf seine Konsequenzen. Gott lässt sich nicht spotten, heißt es im Galaterbrief. Was ihr sehen werdet, das werdet ihr auch, also säen werdet, das werdet ihr auch ernten. Und so spricht Nehemia Gott auf seine Zusagen an und auch auf die Konsequenzen, die er geschehen hat lassen. Und dabei ist bemerkenswert, dass Nehemia sich drunter stellt. Er stellt sich unter diese Schuld der Israeliten. Und er sagt nicht, die da. Er sagt nicht, die da. Wisst ihr, die da ist in der Gemeinde wie eine Seuche. Und zwar deswegen, weil du dich selber immer rausnimmst, wenn du die da sagst. Du nimmst dich selber immer raus und machst letztlich andere Menschen dafür verantwortlich für dein persönliches Unglück oder für ungutes Unglück, von dem du mitbekommst. Kennt ihr die Adresse für Veränderung? Denn wenn wir ja etwas verändern wollen, dann müssen wir ja die Adresse wissen, wo wir den Veränderungsantrag hinschicken. Die Adresse für Veränderung ist der da. Und die Adresse für Veränderung ist der da. Und nicht die da. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir anfangen, Gemeindeleben zu genießen. Davon bin ich fest überzeugt. Nehemia sagt, wir haben übel vor dir getan. Wir haben übel vor dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Und er war noch nicht mal dabei. Er war noch nicht mal dabei. Und doch sagt er, wir da. Ich denke, wir rühmen uns der großen Männer der deutschen Geschichte, sei es eines Johann Wolfgang von Goethe oder eines Martin Luther, da sagen wir da. Oder wir sind Weltmeister geworden, sogar schon zum vierten Mal. Aber wenn wir auf das Dritte Reich gucken zum Beispiel, dann neigen wir dazu zu sagen, die da. Und ich finde es wertvoll, wenn wir zumindest, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass wir unser Leben lang auf den Knien rumrutschen, weil das passiert ist, was passiert ist, weil es gibt ja auch Vergebung dafür. Aber ich finde es wertvoll, wenn wir mindestens einmal in unserem Leben gedacht haben, wir da. Wir da als Deutsche haben Schuld auf uns geladen. Ich finde, es ist ein wertvoller Gedanke. Ich habe diesen Gedanken zum ersten Mal, ich meine in der Schule, ja. Ich meine, euch geht es vielleicht auch so in der Schule, das hängt dir ja zu den Ohren raus, ja. Das kommt dann in Politik, das kommt in Geschichte, in Biologie wahrscheinlich nicht. Aber das kommt ja immer wieder, guckst du da noch einen Film und da und so. Das ist etwas an mir vorbeigegangen. So im Sinne von Betroffenheit, aber ehrlich gesagt, zum allerersten Mal beim Vorbereitung auf diese Predigt habe ich zum allerersten Mal gedacht, wir da. Und ich fand es wertvoll, das so zu denken. Wir müssen in der Gemeinde, und nicht nur in der global-galaktischen Gemeinde, sondern auch in unserer Gemeinde mehr hinkommen zum wir da. Wir da haben eine Vision. Wir da haben Stärken. Wir da haben Schwächen. Wir da machen Fehler. Wir da sind nicht perfekt. Und doch gebraucht Gott uns. Und doch ist Gott ansprechbar auf seine Verheißungen. Und Nehemia macht in seinem Gebet Gebrauch davon. Er erinnert Gott an seine Verheißungen. Veränderung im Reich Gottes beginnt ganz oft, eigentlich immer, mit Umkehr und Gebet. Und Nehemia, da lese ich aber jetzt noch die letzten beiden Verse. Oder das ist nur noch ein Vers. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken, spricht Nehemia, auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Und in diesem letzten Vers kommt heraus, dass in dieser ganzen Zeit, es hieß ja, er hat tagelang gefastet und gebetet, dass offensichtlich Gott zu Nehemia gesprochen hat. Und dass er zu ihm gesprochen hat in Form einer Vision. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe noch nie eine Vision in der Disco bekommen. Ich bin noch nicht so oft in der Disco, aber früher war ich oft in der Disco. Visionen empfangen wir einfach in dieser Intimität mit Gott, im Gebet, wenn wir mit Gott zusammen sind. Und Nehemia hat eine Vision bekommen, die Mauern Jerusalems, wieder auch überlegt euch, er hat eine Vision bekommen, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Das kommt in den letzten Vers und im Folgenden dann raus. Und es heißt ja immer, wenn deine Vision zu klein ist, dann ist sie nicht von Gott. Diese war sicher nicht zu klein. Diese war sicher nicht zu klein. Eine gewaltige Vision. Und Gott hat Nehemia eine Rolle gegeben in seinen Plänen. In seinem Erfolgsplan hat er Nehemia eine Rolle gegeben, eine gewaltige Rolle. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, ob Gott uns eine große Rolle oder eine kleine Rolle gibt. Ein Schauspieler fängt ja auch nicht an mit der großen Rolle seines Lebens. Also ich vermute mal, dass es keinem Schauspieler so gegangen ist, sondern man kriegt dann erstmal kleine Rollen. Und irgendwann wird man dann gefragt vielleicht für den Hollywood-Film und bekommt dann seine Rolle, die Rolle seines Lebens. Ich denke, das war die Rolle seines Lebens von Nehemia. Die Rolle seines Lebens. Aber auch die kleinen Rollen, egal welche Rolle Gott dir in seinen Plänen gibt. Du wirst immer Herrlichkeit erleben, wenn du da mitspielst. Und du wirst erleben, du wirst die Herrlichkeit des Dienstes erleben. Nicht das, oh, ich habe ja auch einen Dienst in der Gemeinde und oh, ist das anstrengend, ich habe auch keine Mitarbeiter. Nee, du wirst die Herrlichkeit des Dienstes erleben und du wirst die Versorgung Gottes erleben, denn Gott segnet seine eigenen Pläne. Und er hatte nicht nur eine Vision, sondern auch eine Strategie. Und die Strategie war es, den König Artaxerxes auf seine Seite zu bringen, ihn davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen. Und seine Taktik war es, den König in einem günstigen Moment zu fragen, ob er ihm briefliche Vollmacht gibt für freies Geleit und Material. Beschaffung. Aber dazu mehr nächste Woche. Ja? Wie bei jeder guten Serie muss es dann irgendwann mal aufhören. Und ja, bei Dallas und Denver Klein war es früher immer voll krass. Ja, dann, oh, gerade in dem Moment dann, ich weiß gar nicht, wer das kennt. Ja, lasst uns doch jetzt eine Zeit haben, in der wir Gott anbeten. Ich darf das Lobpreisteam nochmal nach vorne bitten. Und dass ihr nochmal spielt und uns da anleitet. Und ihr könnt in dieser Zeit einfach eure ganz eigenen Antworten auf diese Predigt geben, Gott eure Antworten auf diese Predigt geben, eure eigenen Ausdrucksformen finden. Und eine Einladung, wenn du dich ganz konkret, egal ob jung oder alt oder mittelalt, wenn du dich ganz konkret bewerben möchtest für eine Rolle in Gottes Plänen, du sagst, okay, ich möchte so eine Rolle haben in seinen Plänen, dann komm doch nach vorne in dieser Zeit. Komm doch nach vorne und dann hier vorne zu stehen und sagen, hier stehe ich, gib mir eine Rolle. Gib mir eine Rolle in deinen Plänen. Schreib du Geschichte durch mich.